Der Weserstrand geht in seine vierte Saison. In diesem Jahr gibt es eine Neuerung. Moderiert wird die Talkshow des Weserkurier nun von Bärbel Schäfer. In der ersten Folge des Jahres 2019 war Professor Dr. Antje Boetius, die Leiterin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven, zu Gast. Mit ihr sprach Schäfer unter anderem über den Klimawandel, die Schülerbewegung Fridays for Future, Leben in der Tiefsee, die politische Dimension von Meeresforschung und Nachhaltigkeit und viele andere Themen. Hören Sie hier den Talk in voller Länge.
Professor Dr. Antje Boetius ist Direktorin des Alfred-Wegener-Institutes und ihre Begeisterungsfähigkeit für unseren so faszinierenden Planeten ist einfach ansteckend. Sie will Themen und Dinge verstehen, sie will ihnen auf den Grund gehen. Und ich hoffe, dass wir alle am Ende dieser Sendung infiziert sind von ihrem Virus, dieser brennenden Neugierde für die Tiefen des Meeres und für das ewige Eis. Einen großen Applaus für unseren heutigen Gast hier beim Weserstrand, Professor Dr. Antje Boetius. Hallo. Hallo, ich grüße Sie. Wollen wir Platz nehmen an der Bar? Jetzt ist der Applaus ja doch ein bisschen lauter. Ich weiß gar nicht, ob Sie die Musik mitbekommen haben von Ice Ice Baby. Nein. Ich mache hier heute das erste Mal diesen Weserstrand-Talk. Und wann haben Sie denn das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
Das letzte Mal zum ersten Mal? Das ist eine super Frage.
Sie können ja noch ein bisschen überlegen im Laufe der Sendung.
Genau, da muss ich eine Weile drüber nachdenken.
Freuen wir uns, dass Sie heute unser Gast sind, weil Sie sind, ich glaube, schwerer zu erreichen als die Bundeskanzlerin.
Ich weiß, was ich das letzte Mal zum ersten Mal gemacht habe. Ich habe was Dummes gemacht. Ich war neulich mal seit langem mal wieder Skifahren. Und das hat so einen Spaß gemacht bei tollem Wetter, dass ich am zweiten Tag auch Skifahren gehen wollte. Und da bin ich zum ersten Mal alleine, was man nicht machen soll, im Nebel und Sturm und Eis Ski gefahren. Das war richtig doof. Und hinterher habe ich mit mir geschimpft, dass ich in meinem Alter immer noch so unvernünftige Sachen mache.
Aber ich glaube, dazu neigen Sie unvernünftig. Nein, Sie waren einfach neugierig, was sich hinterm Nebel versteckt. Denn Sie sind wirklich schwer zu erreichen, wenn man zwischendurch mal mit Ihnen sprechen möchte. Ich glaube, die Bundeskanzlerin kriegt man leichter an den Hörer. Auf Ihrem Schreibtisch muss mehr Arbeit liegen, als wir Bakterien an der Bremer Straßenbahn haben zur Schnupfenzeit.
Aber nur, weil es hier so sauber ist in Bremen, in der Straßenbahn.
Genau. Aber warum nehmen Sie sich Zeit für so einen Abend wie den Weserstrand-Talk?
Weil ich das sehr wichtig finde, in diesen Zeiten, in diesem Thema unterwegs zu sein. Meere, Küsten, Polarregionen, Klima. Und ich brauche gerade, um für das arbeiten, was wir tun, immer diesen Feedback von den Leuten direkt darüber sprechen, Fragen kriegen, antworten und dann verstehen, worauf kommt es jetzt eigentlich an?
Was mit muss diesen die Leuten meinen Sie die Nichtwissenden, die wir hier alle sind?
Nee, das hat gar nichts mit Nichtwissen zu tun, sondern es hat eben damit zu tun, dass wir noch klarer ziehen müssen, was bringt die Wissenschaft den Leuten und was für Fragen müssen wir jetzt aufnehmen und beantworten? Weil wir jetzt im Umbau sind, weil wir wissen, es geht so nicht weiter, wir müssen in eine andere Welt kommen, müssen jetzt alle eben miteinander reden und überlegen, was kann jeder beitragen. Und auch die Wissenschaft muss ihren Teil beitragen. Und genauso brauchen wir halt die Bevölkerung, den Steuerzahler, den Wähler, die Leute mit Ideen aus ganz anderen Gewerken, die eben sagen, ja, ich kann mein Stück Zukunft eben so bestellen.
Genau, das können wir vielleicht heute im Laufe der Sendung eben auch noch klären, was wir eben auch Ihnen mit zurückgeben können. Genau. Denn Sie sind ja eindeutig eine Kommunikationsmaschine, eine Botschafterin, nicht nur offiziell der Meere, sondern eben auch für das Thema Klimawandel. Was ist die Botschaft, die Ihnen am meisten zurzeit unter den Nägeln brennt?
Ja, das ist eben wirklich die Botschaft, dass es um ganz große Dinge geht und dass die Zeit abgelaufen ist. Das habe ich selber erst im Laufe meines Lebens gelernt. Ich bin ja schon, seit ich Kind bin, bin ich schon Meeresforscherin. Aber wirklich zu verstehen, dass es eben nicht nur ums Entdecken geht eines völlig unbekannten Teils der Erde, sondern dass die Zeit abläuft, noch ganz vieles richtig zu machen und etwas zu bewahren, was sonst einfach weg ist, und zwar ohne, dass man es rückgängig machen kann. Dafür haben wir ganz viel wissenschaftliches Wissen gesammelt. Das haben wir aber noch nicht so lange, um wirklich zu sagen, der Weg, den wir jetzt einschreiten, der wird entscheiden, ob es in 30 Jahren nur noch die Hälfte der Korallenriffe gibt oder nur noch 1% der Korallenriffe. Und das muss man erstmal begreifen und das muss unter die Leute und darauf müssen wir jetzt eben.
Da werden Sie uns heute ein bisschen nochmal bei helfen. Und wenn Sie sagen, die Zeit rennt uns weg, sind Sie selber eine Frau, die überhaupt gar keine Zeit am Handgelenk trägt. Sie sind frei von Zeit.
Ja, ich trage keine Uhr.
Das ist selten, dass man jemanden sieht, der.
Ich habe die immer gehabt und dann sind sie immer abgefallen oder liegen geblieben. Oder vor allen Dingen waren sie immer im Wasser, weil ich, wenn ich so viel im Schlamm und Matsch gewühlt habe, habe ich immer meine Uhren kaputt gemacht. Und jetzt habe ich einfach nur ein iPhone so irgendwo versteckt. Jetzt gerade nicht.
Kommen Sie noch dazu, an Bars zu sitzen, wie wir das hier heute Abend machen auf der Ozeane?
Leider ja. Arbeitspensum? Ich habe eben gerade der Maskenbildnerin gesagt, dass meine Barnacht in Berlin vor 2 Tagen jetzt immer noch in meinem Gesicht.
Nein, doch. Aber viele gucken ja an solchen Orten. Also ich sehe überhaupt gar keine Spuren mehr. Ergebnislos ins Glas. Hat es für Sie als Forscherin mal eine Expedition ohne Ergebnis gegeben?
Nein. Also meine, sagen wir mal, meine dritte Expedition war eine, war es die dritte oder die vierte, da war ich auf einem amerikanischen Forschungsschiff und es sollte zum ersten Mal ein Tiefseeroboter arbeiten. Mhm. Und damals war mir schon klar, dass in unserem Leben uns Roboter keine Arbeitsplätze wegnehmen werden, weil die so schlecht funktionieren. Aber das war halt einfach eine Riesenmaschine.
Wir uns in ein paar Jahren wieder, wenn wir dann genau, über künstliche genau. Intelligenz reden.
Das war so ein riesiger Panzer und die Ingenieure vom Scripps, wo ich gearbeitet habe, die haben halt sich so vorgestellt, sie können Panzer nehmen und den unter Wasser dann auf dem Schlamm fahren lassen. Und wir haben 4 Wochen zugeguckt, wie dieses Ding nicht funktioniert. In der Zeit habe ich Englisch gelernt, weil alles, was wir tun konnten, wir hatten ja sonst nichts zum Forschen, habe ich alle, ich habe, glaube ich, habe 500 amerikanische DVDs immer durchgeguckt. Danach konnte ich Englisch besser als vorher. Aber ich habe auch verstanden, dass man Geduld braucht, Hartnäckigkeit. Ich habe so ein kleines Mini-Forschungsprogramm dann als Student mir ausgedacht, aber eigentlich haben wir die ganze Zeit nur in die Tiefsee gestarrt und uns gefragt, warum dieser verdammte Panzer nicht arbeitet.
Ja. Aber ich denke mal, bei der Polarexpedition, die das Alfred-Wegener-Institut jetzt im Herbst 2019 startet, wird alles gut gehen. Ja. Wir haben noch einiges vor. Wir haben hier angefangen an der Bar. Lassen Sie uns rübergehen auf die Couch, liebe Frau.
Das war aber eine sehr trockene Bar, muss ich sagen.
Ich habe Ihnen ein Wasser eingeschenkt, aber ich weiß, der Barkeeper muss der Barkeeper auch noch seine Spuren von der Party nach. Sie sind dann eher bereit für ein Prosecco als für ein stilles Wasser, merke ich gerade, ne?
Ja, Prosecco oder ja, Wasser okay. Oder beides.
Guten lieber Abend, Barkeeper, meine Damen und Herren. Bitte ein Prosecco. So, Frau Bezius, Sie nehmen schon mal bitte auf der Couch Platz, okay. Vielleicht auf dem rechten Sitz. Und an alle im Publikum, die haben wir natürlich nur ausgesucht, weil die alle ganz hervorragend sind in den MINT-Fächern. So. Alles sehr gute Biologen, Mathematiker, ne?
Ja. Kapitäne.
Ja, das hatten wir nicht abgesprochen. Die schreiben vielleicht noch die eine oder andere Frage auf den Zettel auf, die wir Ihnen dann nachher auch noch mal stellen werden oder weiterleiten werden. Jede Leidenschaft hat einen Anfang. Wo war Ihre?
Das war wirklich schon als Kind, weil ich aus verschiedenen Gründen, Großvater war zur See gefahren und hat immer erzählt. Dann wir hatten einen ganz üblen alten kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher und ich durfte sowieso nichts gucken als Kind, außer mal Hans Hass und Jacques Cousteau. Das ging ja vielen damals so. Ne,
dass, wer das nicht mehr kennt, wer ist das?
Hans Hass war der deutsche Jacques Cousteau sozusagen, also Menschen, die getaucht haben mit Leidenschaft und auch Tauchgeräte erfunden haben, damit man als Mensch wie so ein Fisch unter Wasser atmen kann und nicht immer Luft schnappen muss und abtauchen kann. Und die haben beide, und Hans Hass eben mit seiner Frau Lotte Hass, die haben Bilder gezeigt aus dem Meer und haben eben gezeigt, das Meer ist nicht nur einfach Wasser, sondern darunter liegen gigantische Landschaften und eine verrückte Vielfalt. Genau, mein Bruder und ich, wir haben immer so ein Was-ist-was-Buch gelesen mit gruseligen Tiefseefischen und ich habe viel gelesen, Schatzinsel und Jules Verne, Kapitän Nemo. Und dann habe ich mir eingebildet, ich muss auch zur See fahren. Genau, das habe ich mir als Kind so ausgedacht. Ja.
Aber wie weckt man Neugier und Empathie?
Bei Kindern jetzt. Das hat man, als Kind wird man ja als Wissenschaftler geboren. Also das wissen Sie ja alle auch. Überlegen Sie mal, als Sie Kind waren, da haben Sie bestimmt jede Menge erforscht. Und Ihre Kinder tun das auch und Ihre Enkel tun das auch. Da fühlt man was ein Frosch eigentlich ist und ob der quiekt, wenn man am Bein pult, oder was, ob ein Insekt, was ins Wasser getunkt wurde, danach wieder lebt, wenn da Salz war und so weiter. Also man forscht ja die ganze Zeit als Kind. Also geboren werden wir alle mit dieser gigantischen
Aber
Neugierde.
Aber bei Ihnen ist das so geblieben, dieses brennende Feuer. Ja. Und bei uns ist das vielleicht manchmal so ein bisschen versickert. Nicht bei uns allen, aber bei vielen.
Ja, manchmal denkt man, man weiß jetzt schon so viel und ist schon groß und hat schon alles gesehen, aber das ist ja nicht so. Sobald, und ich kenne eigentlich, ich finde die Begeisterung oder diese Neugierde, die steckt schon noch in jedem drin. Man muss halt eben schauen, was für Fragen hat jeder und wie kommt man weiter und was gibt es noch zu sehen. Und Gott sei Dank helfen uns da ja die Bilder, die wir haben. Und ich denke, da ist auch oft ein Missverständnis, weil so oft gedacht wird, man muss den Bürger belehren und er muss dann, aber nein, man muss einfach erstmal klären, wir wissen viel, aber es ist trotzdem nur so ganz an der Oberfläche gekratzt, die ganz großen Fragen, wo kommt das Leben her auf der Erde und wo geht es mal hin? Gibt es noch anderes Leben? Was sind überhaupt die Grenzen im Universum für Leben? Und all diese Dinge sind unbeantwortet.
Aber dafür muss man hingucken. Das hingucken, können manchmal ganz kleine Dinge sein, die vielleicht auch eine Emotion wecken, die nachdenken, die Fragen wecken und dann einer Spur, so wie Sie das ja machen, immer wieder weitergehen. Haben Sie das Gefühl, das muss vom Elternhaus kommen oder aus den Schulen? Ist das in uns angelegt?
Es ist definitiv angelegt im Menschen. Also das weiß man ja aus der Geschichte der Menschheit und auch aus den Büchern und eben auch, wenn man sein eigenes Kind beobachtet. Erstmal geht es darum, zu wissen, was ist eigentlich, was ist überhaupt meine Welt und was für andere Welten gibt es. Und das hört ja nie auf. Und das glaube ich auch nicht, dass unser Problem heute ist, dass wir nicht mehr wissen wollen, sondern es ist eher das Problem, jetzt festzustellen, es ist ein Zustand erreicht, der nicht so weitergehen kann, dass ein ganz großer Umbruch bevorsteht. Das fühlt sich natürlich auch sehr unangenehm an, weil wir es eigentlich ja hier zumindest sehr gut
haben. Ja, da schlummert so dieses Gefühl der Veränderung da drin und der Unruhe. Also das gemütliche Sofa, auf dem Sie gerade sitzen, das müssen wir vielleicht bald verlassen. Hat das die jüngere Generation vielleicht doch noch eher erkannt als wir? Weil es ist heute Freitag, die Friday for Future Demos laufen. An diesem Freitag war gerade in Hamburg Greta, die das 16-jährige Mädchen Greta Thunberg, die ja diese Initiative eben auch gestartet hat. Finden Sie das gut?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es gut, wenn jeder, der merkt, nee, so kann es nicht weitergehen, was dazu sagt. Und bei den Kindern, also ich habe heute Morgen auch diese Kampagne unterschrieben, Scientists for Future, weil es gab jetzt viel Unruhe und ich war vor 2 Tagen auf einer Podiumsdiskussion, wo die Leute auch nichts Besseres zu tun hatten, als erstmal sich über die Kinder lustig zu machen.
Genau,
oder darüber
und Greta
zu reden,
sagt ja gerade, jetzt müssen nichts, wir nicht nur für den Klimawandel uns stark machen, sondern jetzt müssen wir uns auch noch gegen die Erwachsenen wehren. Das hast du heute gesagt, weil nämlich die Bildungsministerin, Frau Karliczek, nochmal gesagt hat, ab in den Klassenraum, nicht hier, Schule schwänzen ist verboten.
Also klar ist Schule schwänzen verboten, aber es geht ja auch um was Großes und grundsätzlich finde ich das
absolut richtig. Dafür ist Schule schwänzen erlaubt?
Um für große Dinge ist Schule schwänzen erlaubt. Entschuldigung.
Haben wir da,
Aber ich nochmal dieses Thema Kinder. Also die sagen ja schon das Richtige. Deswegen haben wir Wissenschaftler jetzt auch eine Kampagne gestartet und unterschreiben auch, dass die Kinder recht haben, weil was man mal begreifen muss, ist, wir klauen denen die Zukunft. Was wir gerade machen, also wir jetzt alle, die da so leben, wir machen eine riesige Schuld auf, die nächsten Generationen bezahlen müssen. Und da gibt es keinen Weg drumherum. Das wissen wir einfach aus ganz vielen Bereichen, dass die nächsten Generationen wahnsinnig viel Schulden haben. Ne? Und deswegen stehen die Kinder auf. Und das ist richtig.
Und das ist gut. Also wir haben eine klimapolitisch eine wache Generation, mit der wir uns eben auseinandersetzen.
Was hoffentlich, das sind ja oft Symbolhandlungen oder Einzelne und man weiß auch nicht, verpufft es dann wieder oder bleibt das. Aber es kann bleiben und es kann mehr werden und das ist auch richtig so.
Aber hören wir das? Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Ich habe heute Morgen, war ich auf dieser Demo, habe mir das mal angeguckt, wie viele sind das eigentlich in Bremen und habe was gespendet, weil die gehen ja am 15. März auf eine große Demo und auf diesem Flyer stand, es geht nicht, dass wir unsere Klimaziele vermasseln, weil ein paar alte Menschen nicht begriffen haben, dass jetzt Zeit zum Wandel ist. Wer
das
sind
ist
die alten Menschen?
Gemein.
Sind wir beide die alten Menschen? Ja. Wer sind die alten Menschen?
Ja, ich weiß gar nicht, ob alt und jung jetzt so das Thema dabei ist. Also höchstens in dem Zusammenhang, dass sagen wir mal, wenn das ganz schlimm wird, dann gucken wir uns schon die Radieschen von unten an. Man kann ja sagen, das ist so ungefähr der Zeithorizont, wobei in manchen Regionen der Erde es jetzt auch schon schlimm ist. Das machen wir uns manchmal gar nicht klar, was es bedeutet, wo zu leben, wo es tagelang schon über 50 Grad ist, aber das ist ja schon da. Oder wir wissen auch noch nicht, und das geht ja jetzt wieder los, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich habe jetzt diese tollen Frühlingstage einerseits genossen, auf der anderen Seite ich immer gedacht, Mann, wenn das jetzt so weitergeht und was, wenn der Sommer wieder so wird wie der letzte, weil dann kommen wir nicht mal mehr in Deutschland so richtig klar.
Aber seien wir doch nicht naiv, Frau Boetius, die Klimaziele Paris 2015 werden wir wahrscheinlich nicht erreichen. Lassen Sie uns das mal durchspielen.
In Bremen müssen wir erreichen.
Werden wir sie erreichen?
Wir müssen sie erreichen und das andere bringt ja nichts. Also ich finde immer, das ist langweilig, sich jetzt auch so lange zu streiten, ob das eine Ziel oder das andere. Also wir können ausrechnen, warum es mehr als das 2-Grad-Ziel sein muss. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was diese Grad und Ziel eigentlich bedeutet. Das bedeutet, in 2100 darf die Durchschnittstemperatur der Erde nicht mehr als 2 Grad haben. Das war ein berechnetes Ziel, um riesige Schäden zu vermeiden. Aber jetzt wurde nochmal alles nachgerechnet und kommt raus, bei 2 Grad Durchschnittstemperatur auf der ganzen Erde ist in der Arktis schon 2-3 Mal mehr wärmer geworden und das Meereis ist im Sommer weg. Bedeutet, dass wir ganz anderes Wetter haben. Bedeutet, da oben kann man nicht mehr leben, weil man im Matsch rumstiefelt. Bedeutet, der Eisbär stirbt aus. Bedeutet, die Korallenriffe sind weg. Und diese Dimension, die haben wir uns, Bewohner können dort, da leben ja immerhin 4 Millionen Menschen, die können da nicht mehr, in Finnland, haben Sie vielleicht gehört, die Finnen machen sich riesen Sorgen, weil ihre Natur, die Sami, die Lappen, die dort leben, die alle können da nicht mehr leben.
Aber wenn wir sagen, diese Erwärmung kommt ja dann irgendwann von den arktischen Regionen auch hier nach Bremen. Lass uns das mal durchspielen.
Ja, ja.
2 Grad plus für Bremen. Wir sitzen jetzt hier auf einem Boot an der Weser. Was hieße das für die Regionen, die von Bremerhaven, ihrem Arbeitsplatz, nach Bremen? Dann wird es vielleicht ein bisschen konkreter für uns hier.
Klar. Also man kann schon sehen, dass zum Beispiel, weil das ja schon passiert ist, wenn es so weitergeht, dann haben wir dauernd, ist in den Flüssen kein Wasser mehr. Ja? Mhm. Dann funktioniert unser ganzes Energiesystem sowieso nicht mehr, weil wir ja bei den Kernkraftwerken, bei den Kohlekraftwerken zur Verstromung nutzen wir Flusswasser zum Kühlen. Mhm. Das ist dann aber zu warm, dann stellt sich das alles ab. Und dann kommen die Boote auch nicht mehr ran mit dem Diesel. Das ist jetzt ja auch schon passiert.
Hatten wir schon durch den warmen Sommer, Elbe, Weser, Rhein.
Dann ist schon alles anders. Dann kann man auch nicht mehr Zug fahren, das wissen Sie ja auch. Wenn ein paar Schneeflocken, ein bisschen Sturm oder zu heiß, dann fahren alle ICEs nicht mehr. Dann steht man im Stau und so weiter. Viele Menschen werden auch schlichtweg einfach krank. Also in den mit diesen Hitzesituationen in der Stadt klarzukommen. In Bremen haben wir es ja gut mit Bürgerpark und Wasser. Ne? Aber in Berlin, da haben wir es eben auch weit über 40 Grad, wenn es so wärmer wird. Und vor allen Dingen muss man ja mal verstehen, es ist ja nicht so, dass der Durchschnitt nur 2 Grad wärmer wird, sondern die Extreme, die da kommen, die sind eben so krass. Und damit
also der Bremer Deichverband hat ja schon so Proben durchführen lassen, wenn Wasser jetzt käme, nicht wenn zu wenig ist, sondern wenn eher viel Wasser käme.
In Flutwellen,
In Flutwellen kommt, dadurch, dass das eben an anderen Orten schmilzt. Genau. Und in der Zwischenzeit haben diese ganzen Deichratten, wie heißen die, diese Nutrias, die ich so eklig finde, dann schon die Deiche durchgebissen, die sind dann alle morsch, das Deichmann. Ja. Also es hat wirklich dann auch Konsequenzen.
Das hat einfach Konsequenzen. Und anderswo wird es ja auch, also wir sagen inzwischen in dem Bereich der Klimawandel Impact-Forscher, dass es da auch eine andere Unbekannte gibt, über die spricht man nicht gerne zu dieser Zeit, aber ich sage es trotzdem, weil ja noch mehr als bei uns andere Regionen der Erde unbewohnbar werden, setzen sich einfach massiv Mengen in Bewegung und wollen eben gerne in Europa leben. Und wir kommen ja jetzt noch nicht mal mit 1 Million klar, ohne dass wir das Gefühl haben, es ändert sich alles zu schnell. Aber dann kommt ja richtig was nach. Und jetzt muss ich dazu sagen, ich weiß, dass Wissenschaftler und gerade die Klimawandelforscher, da wird immer gesagt, war auch Thema meiner anderen Podiumsdiskussion, ihr seid Alarmisten, immer diese Katastrophen herbeischwören, dann hat doch keiner mehr Lust, was zu machen. Aber ich muss sagen, eigentlich geht es darum, die Wahrheit zu sagen. Und ich kann als Wissenschaftler nicht so tun, als wäre jetzt alles toll und Ihnen vormachen, da haben wir noch ganz viel Zeit, das ist alles ganz gemütlich, wenn das eben nicht
aber
so ist.
Aber mich überrascht, dass immer noch viele überrascht sind, dass wir jetzt sagen, wir haben eigentlich wenig Zeit, weil das ist uns ja jetzt auch schon seit einigen Jahren bekannt. Im Detail, das Detailwissen wird immer genauer, aber dass uns die Zeit davonrinnt, das wissen wir ja nun auch schon länger.
In dem Maße eben leider nicht. Also das gebe ich auch ehrlich zu. Man muss sich mal so vorstellen, als ich studiert habe, als ich Studentin war am Alfred-Wegener-Institut, da haben jetzt die Wissenschaftler auch noch nicht sagen können, dass es so schnell kommt und dass es so sehr menschengemacht ist. Es war schon umstritten und es gibt ja auch Debatten, kann man auch nachlesen, wie jetzt meine früheren Chefs wirklich auch Mühe hatten, rauszufinden, naja, es gibt ja diese riesigen Schwankungen auf der Erde, aber der Mensch hat ja jetzt wirklich so eine Riesenrolle oder nehmen wir uns zu ernst, dann hatten wir solche Debatten. Und das Wissen ist jetzt nicht so alt. Das ist vielleicht, da haben wir jetzt so gut und gerne 10 Jahre, wo wir absolut mit Sicherheit, weil wir viel bessere Modelle, viel bessere Daten haben, sagen können, das ist jetzt schon da, das betrifft uns so und es wird in der Zukunft so weitergehen.
Auf Ihren wissenschaftlichen Standort gehen wir gleich noch mal ein bisschen genauer ein, Frau Professor Boetius. Ihr Prosecco kommt auch gleich, da bin ich ganz sicher, sonst hole ich den selber von der Bar. Wir wollen ja zwischendurch, das machen wir immer hier beim Weserstrand-Talk, auch noch mal ein bisschen gucken. Sie sind Polarexpertin und wir haben unsere Expertin für das Eis schon mal hier, Marie. Das kannst du uns ruhig mal eben ganz kurz bringen. Marie liebt Applaus, wenn sie etwas trägt. Von daher, stell uns das mal hier hin. Und der Mensch hinterlässt ja Spuren. Das hat ja eben auch Folgen. Und deswegen haben wir uns gesagt, jemand, der wahrscheinlich nicht als Direktorin des Instituts mit in das ewige Eis kann, freut sich heute Abend, wenn sie Eis sehen. Freude im Gesicht sieht jetzt eigentlich anders aus. Warum verziehen Sie gerade so?
Weil ich da nicht so gerne erinnert werde, dass ich als Direktor jetzt nicht mit auf die Mosaikexpedition darf.
Okay, ein Wunderpunkt, Entschuldigung. Okay, Sie dürfen einen Teil des Eises mit nach Hause nehmen und die Hand immer reinstrecken. Also was versteckt sich in unserem Weserstrandeis? Das ist jetzt die Frage. Schauen wir mal nach.
Was, also hier sehe ich schon mal
was einen. Glauben wir? Halt mal das erste hoch.
Das ist irgendein Plastik-Leckmuschel oder irgendwas.
Ja, super. Echt voll schnell. Okay, ich dachte, wir können warten, bis es schmilzt, aber sie hat schon erraten. Ein Applaus für Frau Boetius. Okay. Ich wische mal meine nassen Hände hier an der Stuhllehne ab. Okay, das
wird super schwer. Als ich reinkam, haben die zu mir gesagt, ich muss das essen, was sie mir dahin hat. Ich
mache das die ganze Zeit total Leckeis. Wir müssen das frei lecken.
Hier haben wir irgendwelche Blütenblätter oder sowas in der Art?
Oder Fussel? Das kennen Sie eigentlich, Mikroplastik.
Ach, das ist auch kein Mikro, das ist Makroplastik.
Ja, das ist schon Makro. Wir wollten das jetzt. Ich bin ja Brillenträgerin, ich hätte es sonst nicht gesehen. Ja. Und hier, letzte Reihe.
Plastik.
So, was ist hier drin?
Eine Mupfel.
Mit Schwanz? Da
kann ich das sehen? Ach nee, es ist ein Fischlein.
Ja.
Eine Grete. Hans, von dir?
Nee. Warte mal, ich gucke eben auf die Liste. Warte einen Moment.
Also, es sieht aus wie eine Sprotte, eine vertrocknete.
Ja, genau, eine Kieler Sprotte. Ja.
Mann, Kieler Sprotte.
Oh, gut. Einfach ein Profi. So, hier hängt jetzt noch ein Eiswürfel am Eis. Das glaube ich, damit ich so einen coolen Haltegriff habe. Das ist... ich weiß, was das ist.
Das ist ein Schokolädchen oder irgendwas.
Ja, habe ich gerade auch auf der Liste gesehen.
Astronaut oder Eskimo.
Oh, Sie sind einfach viel zu gut.
Das ist alles was zu essen, damit bin ich immer schnell.
Sie sind auch so jemand, der schnell Geschenke aufreißt. Ne?
Genau, auf jeden Fall. Okay, das habe ich mir gedacht. Und das ist eine Sushi-Shrimp. Eine
das riecht auch so ein bisschen
fischig jetzt. Isländische Tiefseekrabbe.
Das riecht durchs Eis.
Nee, das ist ein Shrimp, so ein Sushi-Shrimp.
Ja. Okay, jetzt bin ich die Einzige mit Fischfingern oder Sie auch?
Total fischige
Gut,
Hände.
Applaus. Frozen Fish, super schnell erraten.
Danke.
Herzlichen Dank, liebe Marie. Alfred Wegener Institut ist Ihr berufliches Zuhause, 1980 gegründet. 1986 haben Sie da promoviert.
Nee, 86 habe ich Abi gemacht.
Ach so. Ganz ich dachte, so Sie haben Sie nicht Abi und Promotion gleich zusammen, weil ich dachte, wer so schnell den Schrimp rät, dachte ich, mach das auch gemeinsam, wofür wir dann Jahre brauchen. Nee. Hat sich der Wissenschaftsstandort Bremen seit verändert in den letzten Jahren?
Bremen, Bremerhaven? Ja, auf jeden Fall, ja.
Inwiefern?
Also, es stinkt jetzt total.
Ja, es stinkt wirklich. Also ich. Ich habe geduscht heute.
Ich habe den ja so richtig erst später kennengelernt. Also als ich mein Abi gemacht habe, da hatte ich vor, dass ich die Welt bereise per Schiff. Und dann war mir klar, ich muss nach Hamburg gehen. Hamburg ist das Tor zur Welt, habe ich da mir so gedacht. Und Hamburger Hafen und St. Pauli fand ich immer schon interessant. Und dann bin ich eben da hingegangen. Und das war auch damals eine große Zeit für Hamburg, weil die ein großes Institut hatten, was Tiefseeforschung gemacht hat. Und da habe ich dann in Hamburg studiert und als Hiwi gearbeitet. Und das war erst viel später, dass ich dann Bremen und Bremerhaven entdeckt habe. Da war ich in Amerika.
Was hat Bremen, was Hamburg nicht hat?
Was Bremen hat, was Hamburg nicht hat? Ja, eben den Schlüssel zum Tor. Ne?
Ah, das kennen wir ja.
Genau.
Aber als
nee, Bremen hat echt viel. Also, und Bremen und Bremerhaven zusammen, heute sagen wir ja, und es ist auch wirklich unglaublich, was das für ein Standort geworden ist, auf den die ganze Welt guckt zum Thema Meeresforschung, Polarforschung.
Ist so, ne?
Wahnsinn, ja. Also auch die Chancen, die wir zusammen haben, das merkt man oft an so kleinen Dingen. Wir hatten neulich mal eine Aussprache an der Hochschule Bremerhaven. Was können wir denn da machen? Die Hochschule soll wachsen in Bremerhaven, die wollen bis zu 5000 Studierer haben und so weiter. Und dann waren alle da und wir haben eben drüber gesprochen, und dann haben wir gesehen, jeder will was beitragen und die Leute kamen aus verschiedenen Bereichen der Meeres- und Polarforschung und man hat eben gemerkt, wie viel da einfach ist und das ist wirklich toll, deswegen ist es ein super Standort geworden. Hier sitzt auch einer, der dafür verantwortlich ist.
Ach so, Sie müssen das jetzt sagen.
Sitzt
oder,
da vorne.
Nein,
ich muss das nicht sagen. Und die Senatorin und wir sind, wir müssen aber weiter dran arbeiten.
Was
weil
fehlt denn
dieses
noch?
Gefüge, eine Region auch dadurch sichtbar zu machen, dass es Universitäten, Hochschulen und starke Forschungsprofile gibt, darum geht es ja heute. Und das wird noch viel zu wenig eigentlich gestützt und entwickelt, dass städtische Regionen eben davon leben, dass es so viel Wissenschaft gibt. Das verändert völlig die Wertschöpfung, die man auch hat in einer Region.
Und welche wäre das denn? Welche sehen Sie, welche erleben Sie für diese beiden Städte, Bremen und Bremerhaven?
Es geht ja darum, und Bremen und Bremerhaven haben eine harte Geschichte an der Küste mit ständig veränderten Arbeitsplatzsituationen oder Jobsituationen. Mhm. Wenn man denkt, Fischerei, Werften, alles Mögliche ist ja immer wieder geschwungen, wieder runtergegangen. Und Wissenschaft ist aber ein Faktor geworden, in dem das ja viele Akademiker zieht das, die ziehen wieder andere Jobs mit sich. Dann gibt es ganz viel, dann gibt es Gründung, dann gibt es ein Gefüge, wo die Industrie und auch die mittelständischen Unternehmen deswegen da sind, weil man eben auch gut leben kann. Mhm. Wenn man so aufs Land geht, ich war neulich mal in Friesland bei einem Vortrag, da war der Sparkassendirektor und der Bürgermeister und alle waren da und haben gesagt, wir brauchen irgendwas, damit die Firmen hier kommen und die Firmenmitarbeiter hier wohnen wollen. Und da gehören eben junge Leute, Hochschulen und Akademia dazu. Ne? Das muss man sich
aber überlegen. Wenn man jetzt nochmal sagt, es ist ja ein Institut des öffentlichen Rechtes. Mhm. Es gibt Geld von der Bundesregierung und von der Landesregierung.
90 das AWI jetzt, ne?
Ja. Hm? Das AWI. Beim Alfred Wegener. Sind Sie noch bei anderen vielen? Ich weiß, Sie haben noch andere Tätigkeiten, aber wir reden jetzt vom Alfred Wegener Institut.
Ja.
Was macht das denn, wenn man, oder sind Sie von politischen Mehrheiten abhängig mit dem Institut?
Also grundsätzlich ist es so, dass die Politik eine ganz große Rolle in der Frage der Gestaltung von Wissenschaft spielt. Das ist klar, weil wir haben eine Zeit des Wachstums jetzt gehabt, definitiv. Wenn es nach uns geht, nach uns Wissenschaftlern, könnte es noch viel mehr sein, weil die Wissenschaft eben so eine große Rolle spielt in so einer Zeit des Umbaus, dann auch Lösungen für die Zukunft und die großen Probleme beizutragen. Das Ding ist aber, es kann auch ganz anders kommen. Also Sie sind ja sicherlich auch alles Zeitungsleser, sonst wären Sie nicht hier. Und ich verfolge jetzt die ganze Zeit, wie wird es ausgehen, wenn es doch gefühlt in der Welt wieder zur Aufrüstung kommt. Ja, da stehen wir ja direkt davor. Und dann ist die Debatte eben, wo muss denn das Geld hin? Brauchen wir jetzt doch wieder Aufrüstung oder geht es in die Forschung? Irgendwoher muss es ja kommen.
Und also ist das für Sie natürlich auch ein Ringen um die entsprechenden Forschungsgelder. Neben der Konzentration auf die Forschung ist das natürlich auch ein Teil Ihrer Tätigkeit. Nun habe ich nicht so viel Ahnung von Politik und ich habe auch nicht so viel Ahnung von Wissenschaft. Aber ich denke immer, wenn man Geld von jemandem bekommt und man liefert als Wissenschaftler Ergebnisse, will dann nicht der auch das Geld liefert, die Ergebnisse haben, die er gerne hören will?
Nö. Also wir haben da ein sehr geschütztes, freies Wissenschaftssystem in Deutschland. Da bin ich auch sehr dankbar dafür. Jetzt, wo ich bei Helmholtz bin, kriege ich das ja mit. Das ist so, wir könnten sagen, in der Vielfalt der Wissenschaftsorganisationen ist man da am nächsten an der Politik. Und weil man ja direkt praktisch jetzt nicht eine nachgeordnete Behörde natürlich ist, aber doch im Dauerdialog ist und gerade wieder sehr. Und dann kann man aber merken, dass es auch ein Weg ist, wenn man es positiv formuliert, Impulse aus der Gesellschaft zu bekommen und aufzunehmen. Ja, dann sitzt man da als Direktor und dann sitzt da jemand aus dem Ministerium und sagt, ihr macht immer noch nicht genug für die Nachhaltigkeitsziele. Und dann denkt man als Wissenschaftler, ja, okay, wo haben wir das denn? Ja, vielleicht müssen wir da nochmal drehen und so. Also dieser Dialog ist ja erstmal nicht schlecht.
Also das eher als Herausforderung.
Das dann ist gut, solange die Politik gut ist. Es kann aber auch richtig übel werden, wenn die Politik halt nicht gut ist und wenn die sagt, wir forschen jetzt über wir haben
ist
Probleme
mit... Ist die Politik gerade gut für Sie?
Jetzt ist sie immer noch ganz gut. Aber es fängt an, so ein bisschen zu bröseln. Also mit Sorge betrachte ich so ein Zeug, wie das im Bundestag Klimaleugner eingeladen werden. Dann heißt es ja, ist doch Demokratie. Dann kommt mal einer, der erzählt was zum Klima und einer, der findet jetzt, dass Klimawandel gar nicht existiert und es ist ja Demokratie. Dann gehen die beiden auf der Bühne und dann verhandeln die mal und wir sagen dann, wer war eigentlich lustiger. Das ist jetzt schon im Bundestag passiert und darüber bin ich wirklich sauer, dass wir in so eine Zeit kommen, wo es so aussieht, als wäre das
ist eben eigentlich nicht lustig.
Ja, das ist nicht lustig. Das geht diese Beliebigkeit, weil es eben nicht um Meinungen geht, sondern es geht um klare Realität, finde ich nicht in Ordnung, dass da eine Beliebigkeit vorgetäuscht wird.
Jetzt sagen Sie, der Wissenschaftsstandort Bremen und Bremerhaven ist ein Plus für die Region nach vielen Krisen. Ein Pluspunkt, den man vielleicht noch ausbauen kann. Angenommen, Sie könnten sich jetzt die Augen schließen und nicht nur Ihr Prosecco ist da, sondern bam, ich könnte Ihnen noch was anderes hierher wünschen.
Noch mehr Drogen.
Noch mehr, was würden Sie sich wünschen noch von der Politik?
Naja, ich wünsche mir ganz vieles, das ist ganz klar. Also
sagen wir zwei Sachen.
Zwei wichtigste Punkte. Also definitiv brauchen wir in Bremen, Bremerhaven noch mehr Profilbereiche als Polar- und Meeresforschung. Damit für langfristig wir eine Chance haben, auch zum Beispiel wieder Exzellenzuniversität hier am Standort zu haben, was schon was ausmacht langfristig. Damit wir auch die Verschränkung mit den mittelständischen Unternehmen der Industrie besser hinkriegen, denke ich, dass wir in dem Bereich Raumfahrt, Fernerkundung, Erdbeobachtung, Physik der Umwelt noch viel mehr zusammentragen könnten. Das würde auch ins Gefüge passen mit Hamburg, Oldenburg, den anderen norddeutschen Regionen, dass das ein weiterer Schwerpunkt wird.
Und Oldenburg ist ja gerade als Standort dazugekommen.
Ist gerade dazugekommen mit Biodiversitätsforschung, genau. Und da kann auch noch mehr, also wir haben ja noch andere, die Soziologie ist eigentlich sehr stark bei uns, dann ist auch noch wirklich sehr stark Materialforschung, die könnten noch richtig einen Schub, also es könnte einfach noch mehr Profil geben. Und es könnte auch noch ein klareres Gefüge geben, wie eben Hochschuluniversitäten zusammenarbeiten. Ich habe ja mal eine lange Zeit bei der International University, heute heißt sie Jakobs-Universität, gearbeitet. Und die krepelt jetzt sehr ums Geld. Und das finde ich auch richtig übel, weil das ist eine internationale Universität, wo Studierende aus Osteuropa, aus Afrika, aus Asien kommen. Und zwar jetzt nicht aus reichen Situationen, sondern unglaublich, was da an afrikanischen Studierenden durchgegangen ist, die erfolgreich abgeschlossen haben und die jetzt auf der Welt unterwegs sind als Botschafter für Deutschland und für Bremen. Und wir schaffen es nicht, diese kleine, feine, schöne, internationale Privatuniversität hier so richtig rauszuhebeln. Das ärgert mich maßlos, dass das eben.
Aber der Blick ist nochmal spannend aus Sicht eines Wissenschaftlers, einer Wissenschaftlerin zu sagen, es sind eben auch Botschafter in die Welt dann für diesen Standort Bremen.
Genau.
Nun sind Sie eine Botschafterin des Meeres, natürlich auch der Polarregion. Und Sie sind eben jemand, der diese Welt ohne Licht, ich liebe ja einen Pool, der so schön gekachelt ist mit Licht, Sie lieben ja auch diese dunklen Welten und tauchen dann ab. Wenn Sie abtauchen, was fühlen Sie dann?
Ja, das ist ein tolles Gefühl, wenn es erstmal so weit ist, wenn man da jahrelang arbeitet, bis dann endlich das Schiff da ist und das U-Boot drauf oder der Roboter oder je nachdem. Und kostet auch alles viel Geld, muss man das Team da haben. Und dann dieser Moment, wo man weiß, heute ist mein Tag, heute tauche ich jetzt oder der Roboter geht rein, dann macht das wahnsinnig glücklich, weil man ja so lange auf dieses Ziel zugearbeitet hat.
Beschreiben Sie mir dieses Glück. Ich kenne das ja nicht.
Sie kennen
nicht. Nein, ich bin eine Begeisterte. Doch, ich kenne.
Ich wollte gerade sagen,
Taschentuch. Nein, so schlimm ist es. Ich kenne sehr viele Glücksmomente. Ich kenne auch diesen Glücksmoment. Ich bin Schwimmerin und tauche in diesen Pool ein und ziehe dann rhythmisch meine Bahn ein. Aber wenn es zum Beispiel ein See ist, wo da unten.
Ja, das fühlt sich halt
komische
so,
Pflanzen.
Also was ein bisschen das Herz und man fühlt sich auf einmal so geschafft, so toll. Und wissen Sie, das Besondere ist ja eben, wenn man im U-Boot, wenn man da einsteigt und man taucht ab, dann gehören wir ja immer noch zu den Menschen, also wir sind weniger Tiefseetaucher, als es Astronauten gibt, als es Menschen gibt, die im All waren. Und das ist so ein krasses Gefühl, dass es eben, dass man da wo reintaucht in die Erde, was eigentlich Teil unseres Planeten ist, aber da ist halt niemand oder da guckt kaum einer hin. Und dann noch eben dieses Absinken oder diese langsame Situation, wenn man von dem noch Durchleuchteten ins ganz Finstere kommt.
Wie viele Meter sieht man das?
Da hat man so 200 Meter.
200 Meter.
Und dann noch mal so 300 Meter hat man noch so Restlicht, wo man zumindest schwarz-weiß sieht oder Schatten sieht. Dann gibt es aber schon kein pflanzliches Leben mehr.
Und dann da bleiben Sie ganz ruhig, da kriegen Sie...
Ja, total. Also, weil das ist ja...
Ja, total, sagt sie da so. Gucken Sie mal bitte, was da alles so rumschwimmt dann da unten. Ja, kann man ja mal. Sie sind ja nicht alleine da unten. Ne?
Genau.
Das sind ja Ihre Unterwasserfreunde.
Aber das Schöne ist eben dann, dass diese Welt doch eben voll ist von merkwürdigen, geheimnisvollen Leben und Schwebstoffen.
Das ist nicht nachbearbeitet, sondern nein. fluoreszieren tatsächlich genau. So. Ne?
Und das funkelt und glitzert. Und mein letzter Tauchgang letztes Jahr bei den Azoren, der hat halt eben...
Ist das oben oder unten? Das ist jetzt unten.
Ja, das ist das Maul von einem schönen kleinen genau. Tiefseeanglerfischweibchen. Und diese Lebewesen und dann dieses Selbstleuchten auch. Also es ist eine Welt, wo viele der Organismen selbst... Hier zum Beispiel
Sepia,
eigenes Licht haben. Das machen sie in der Kooperation mit Bakterien.
Das kenne ich schön mit Knoblauch.
Das ist ein toller Fisch, Teleskopaugenfisch, schön. Wo man sieht, der ist so durchsichtiges Gehirn. Das macht er, um nicht gesehen zu werden von Räubern.
Aber er weiß schon, dass er leuchtet. Oder? Das weiß er nicht. Das ist auch ein faszinierendes
Tier. Genau, das ist der erste Tiefseeanglerfisch, wo man sehen kann, hier hängt das Zwergmännchen. Und der hat eben jetzt auch das Leuchten in den Flossenstrahlen, wurde noch nie vorher so beobachtet. Und das ist eben das Ding, das ist unsere eigene Erde und wir sehen dauernd so Sachen zum ersten Mal und das fühlt sich gigantisch an. Also man ist da so neugierig und guckt und hat dann auch seinen Auftrag, so ein Zettel, da steht drauf, in den 8 Tauchstunden musst du irgendwie 35 Proben, 10-mal Transekt fahren und dann ist dieses ganze Sache, was man alles machen muss. Aber erstmal ist man baff, dass man da jetzt angekommen ist und schaut und schaut und schaut und muss dann halt auch reagieren auf das, was dann so passiert.
Also das haben Sie auch
ganz
noch,
toll.
Dieses Fasziniertsein. Ja, wir haben ja alle Alltag und auch Wiederholung in unserem Beruf. Und ich kann mir vorstellen, bei Ihnen ist so ein Tauchgang ja dann eben auch eine Wiederholung.
Besonders.
Aber es ist trotzdem immer noch...
Es ist immer was ganz, ganz
sprechen
Tolles,
Sie genau. tatsächlich mit dem Meer? Das habe ich gelesen. So. Machen Sie das noch?
Ja, ich habe...
Ich weiß, Sie sprechen gerne, aber auch mit dem Meer?
Ich habe das gerade als Geheimnis preisgegeben, weil ich im Zeitmagazin war, ich habe einen
Traum,
da wurde ich gefragt. Und da muss man immer auch ein bisschen nicht nur einfach so Wissenschaftszeug erzählen, sondern auch was von sich selber. Dann ist mir jetzt eingefallen, dass ich das, das mache ich tatsächlich. Also, das ist einfach so, wenn ich schwimme im Meer oder wenn ich im Urlaub bin und zum ersten Mal da wieder bin oder wegfahre, dann habe ich meinen Kinderdialog mit dem Meer. Dann sage ich
begrüßen
einfach,
oder verabschieden.
Genau.
Sind wir gut zum Meer?
Also nein, wenn man alles zusammenfasst, dann ist es eben so, dass wir nicht verstanden haben als Menschen, das gilt jetzt nicht für alle, aber so im Durchschnitt haben wir nicht verstanden, was die Rolle des Ozeans ist für uns im Alltag. Und da gibt es einfach einfache Zahlen, um sich das klarzumachen. Also meine Lieblingszahl ist, dass wenn man atmet, die Hälfte vom Sauerstoff, den man aufnimmt oder eben jeder zweite Atemzug, der Sauerstoff ist, den das Meer für uns macht mit den vielen kleinen Algen an der Oberfläche. Und das ist ja eine riesige Leistung schon mal. Ne? Und dann nimmt das Meer auch gerade 90% der menschengemachten Erwärmung für uns auf. Also es wäre alles ganz anders, wenn das Meer nicht so ein riesiger Speicher für Wärme wäre, den es gut verteilt. Oder das Meer nimmt auch ein Drittel des überschüssigen CO2s auf, was wir machen. Das ist für uns erstmal gut, hat aber eben üble Konsequenzen für die kalkbildenden Lebewesen, wie auch die Korallenriffe, die mit der Versauerung und der Erwärmung der Ozeane und der menschlichen Übernutzung nicht klarkommen. Mhm. Und darüber wird alles viel zu wenig gesprochen. Also Sie alle, wenn Sie mal im Urlaub waren und überhaupt mal den Kopf unter Wasser stecken konnten und sehen konnten, was ein Korallenriff ist, wie schön und besonders das ist. Und das ist auch immer mein Ding von Jacques Cousteau und Hans Hass. Ich war gerade beim 100-Jahre-Symposium von Hans Hass, wo noch ein paar Zeitgenossen da waren, die mit ihm auf Expedition waren. Und das Ding ist, diese Bilder, die wir da sehen von einer Zeit, von dem Mittelmeer, wo wir heute, wenn wir unterwegs sind, Kopf unter Wasser stecken, ist da nichts mehr. Und bei denen war das tausendfache an Leben da. Und dann sagen wir immer noch so blöde Sachen wie, auch im Meer kann keine Art aussterben, die können sich immer verstecken. Oder es ist einfach Wahnsinn, dass wir nicht begreifen können, wie sehr wir schon die Meere verändert haben und wie mehr wir sie auch noch verändern werden, wenn wir nicht eben umsteuern. Und da kommt ja eben zum Klimawandel auch noch das andere Erdölproblem dazu, dass wir eben Kunststoffe benutzen als Materialien, die nicht abbaubar sind. Und das ist auch eine Fehlleistung von uns allen, aber auch der Wissenschaft, weil als Plastik erfunden wurde, was ja erstmal eine tolle Sache, was für ein billiges, tolles Material, hat die Welt verändert und hat auch viel Gutes getan. Mhm. Und wenn man sich mal vorstellt, ein Leben ohne Plastikfolie, Plastiktüten oder ohne Hygieneprodukte, die wir eben heute benutzen, ist auch schwierig. aber wir haben es eben im Grunde vermasselt, weil die Idee, ein Material zu bauen, was überhaupt kein Lebewesen verdauen kann, da und weiß man doch eigentlich sofort, das sammelt sich auf der Erde. Aber das wurde eben vergessen bei dieser Befreiung, die wir hatten.
Ein bisschen schlechtes Gewissen jetzt bei unserem nächsten Spiel kommt, glaube ich, auch Plastik vor. Also es heißt Yummy Yummy Eis. Können wir das trotzdem spielen oder sagen Sie, Sie berühren gar kein Plastik?
Ach Quatsch.
Ach Quatsch, okay. Also ja. Nochmal Applaus für Marie. Weil wir beide müssen ganz kurz warten, liebe Marie. Sie müssen das ganz kurz, mögen Sie lieber schwarz oder blau als Meeresbiologin vielleicht lieber? Die blaue Schwimmbrille. Haben Sie Lust, das aufzusetzen für das nächste Spiel?
So, jetzt muss ich Eis oder irgendwas Gefrorenes essen.
Naja, das Spiel heißt Yummy Yummy Eis. Ah, und ich brauche einen Assistenten oder eine Assistentin. Wer wäre denn bereit, uns zu assistieren? Wie heißen Sie? Darf ich es kurz fragen?
Marcel Auermann.
Hallo Marcel Auermann. Wollen Sie bitte neben Frau Boetze? Ja. Die Haare sehen super aus.
Bestimmt.
Das ist bei meinen kurzen Haaren jetzt nicht so ein Problem. Wir setzen uns jetzt die Brillen auf, lieber Marcel. Genau. Ja, wenn wir die Brillen aufhaben, damit keiner von uns schummeln kann, was wir beide natürlich nie tun würden, ne? Ja. Nehmen Sie die Decke ab da von dem Spiel und geben uns jedem ein Eis in die Hand. Kennen Sie dieses Eis, was man hochschiebt für 10 Cent?
Nee.
Nee?
Eis, gut. Was man hochschiebt für 10 Cent.
Also Sie halten das in der Hand. Das ist wie so ein breiter, großer Edding oder wie ein anderes, ich will jetzt nicht sagen, erotisches Körperteil.
Was?
Jetzt, aber kalt.
Jetzt beiße ich da nicht mehr rein.
Es gibt einen unterschiedlichen Größen.
Es sieht in Wirklichkeit nicht so aus.
Und wir müssen raten, was das für ein Geschmack ist. Es sieht natürlich nicht, es ist jetzt ein total bescheuertes Beispiel. Wo ist das Eis? Okay. So, ist es schon, ist jetzt oben, ist oben, ja? Okay, es ist schon draußen. Sie können unten anfassen und es nach oben. Also, es passt eigentlich doch, was ich gesagt habe, das Körperteil. Es kann oben rauswachsen. Und dann müssen Sie es also Brille auf, Mund auf, ne? In den Mund nehmen und dann müssen Sie sagen, was das für ein Geschmack ist. Haben Sie schon im Mund, Frau Boetius?
Ja, habe ich schon.
Ich sehe ja nicht. Okay.
Todesmutig. Es schmeckt Cola. Komisch.
Nein. Ah, nee, das ist Waldmeister.
Nee. Ja, mein schmeckt auch irgendwie wie Plastik-Waldmeister.
Plastik-Waldmeister-mäßig.
Ja, es...
Plastikwaldmeister, ne?
Ja, Plastikwaldmeister.
Plastikwaldmeister. Super.
Okay, wir können zwischendurch wie bei einer Weinprobe ein Glas Wasser trinken.
Ja, ich reiche an. Jetzt. Einen Moment.
Ich nehme auch gerne das Prosecco-Glas. Können Sie einfach
Wollen Sie Prosecco oder Wasser?
Nee, ich will da schnell durch mit dem Spiel, weil
also
ich
gar
weiß,
nichts trinken?
Nee, da kommt dieses eklige Schrimpeis bestimmt gleich.
Was? Können Sie mir noch mal sagen, ob ich den Tisch treffe? Ja, so. Okay, nächstes Eis. Sind Sie bereit? Yummy Yummy Eis heißt das Spiel, ne? Okay, nur nochmal, damit wir wissen, wovon wir reden.
Müssen jetzt eigentlich alle Gäste bei Ihnen spielen? Oder
nein, nur
ich?
Nur Sie.
Jeder muss was anderes spielen.
Ach so.
Okay, wenn es keinen Spaß macht, sagen wir jetzt letztes Eis, ja?
Das ist Cola.
Würde ich auch sagen.
Nochmal schlecken.
Doch, das schmeckt nach Cola.
Ist das Cola?
Nee.
Das ist gar nichts.
Das also ist Orange. Ist Cola.
Orange nein, schmeckt nein, immer ein bisschen schlapp.
Nicht Orange. Aber ist...
Aprikose?
Nee. Meins ist Cola-Eis, da schwöre ich drauf.
Meins ist auch Cola-Eis. Das, war das in Cola?
Kann ich mal einen unabhängigen Tester aus dem Publikum dazu bestellen?
Zitrone ist das aber auch nicht.
Doch.
Na, ne? Im Leben nicht. Also das ist gelogen.
Stimmt das auch?
Das ist Cola-Eis.
Ist das weiß?
Es ist
okay, wir
gelb.
Ein Entscheidungsspiel noch, ja, Frau Boetius? Okay.
Nochmal spülen?
Nein, nein, ich muss nicht mehr spülen. Danke. Sie machen das ganz toll. Okay, hier ist oben. Ich habe immer Angst, Sie geben mir das falsch rum.
So fair bin ich dann schon.
Haben Sie schon im Mund?
Das ist Zitroneneis.
Nein, Zitrone war ja gerade.
Das schmeckt Cola. Alles gleich. Das ist Cola. Wir wollen unbedingt Cola.
Dann müssen wir noch eine Runde spielen, nein, bis Cola drankommt.
Nein. Das ist...
Das ist irgendwas Saures mit Zucker, also...
Apfel? Gibt's gar nicht.
Schmeckt nicht nach Apfel.
Nein.
Ich gebe auf, was ich selten tue, aber ich würde sagen...
Ja, so Apfel, Zitrone...
Schmeckt alles nach Cola-Wasser ja, genau. Für mich.
Nee, es wäre Himbeere gewesen.
Oh, Mensch, ja, das ist aber... Nee.
Vielen Dank an unseren wunderbaren Assistenten. Das haben Sie toll gemacht. Dafür dürfen Sie sich... Laufen Sie nicht so schnell weg, Sie dürfen sich ruhig einen Weserkurier mitnehmen.
Oder auch zwei.
Oder auch zwei. Oh, da waren wir jetzt aber nicht so gut, ne? Für mich hat alles nach Cola geschmeckt.
Für mich hat es nach, ja.
So, na, das gut. Ist jetzt Ihr Glas. Und meins, wieso ist mein Glas leer? Wenn wir noch mal über diesen gedankenlosen...
Sitzt das Make-up noch?
Ja, Sie sehen toll aus.
Okay.
Sieht alles gut, ne? Macht Sie dieser... Sie haben gerade noch mal über die Produktion von Plastik gesprochen. Gute Erfindung, aber hat keiner darüber nachgedacht, dass sich das leider nicht abbauen lässt und natürlich Folgen hat für die Natur, mit denen wir heute zu kämpfen haben. Sie sind ja immer ein optimistischer Mensch, wirken Sie auf jeden Fall und versuchen natürlich den Finger in die Wunde zu legen für die Themen. Aber macht es Sie nicht auch manchmal wütend, dass uns die Zeit davonläuft, dass es Tiere gibt, deren Mägen voll sind mit Plastik?
Klar, aber Optimisten können ja auch wütend sein. Also wütender Optimismus ist sozusagen genau das, was ich habe. Ja, also ich denke mir immer, dass es, aber ich muss zugeben, je älter ich werde, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber je älter ich werde, desto mehr spüre ich eben manchmal schon auch diese Verzweiflung oder die Gedanken, dass wir es eben nicht schaffen werden, aber die versuche ich mir dann einfach zu verbieten, weil es nützt ja auch nichts. Also es bringt ja keinem was, wenn man sich heulend auf den Boden schmeißt oder irgend sowas, sondern es geht
aber
eher darum, was
Atem
kann man
muss
tun.
Muss auch, ne, einen Motor haben. Ja. Wir brauchen ja langen Atem. Ja. So viel Zeit haben wir jetzt auch nicht mehr. Das war ja der Anfang unseres Gespräches.
Und ich weiß auch nicht, das braucht man eben Optimismus, um überhaupt zu handeln? Oder muss man sich so lange damit aufhalten, zu definieren, ist es jetzt Optimismus oder Pessimismus? Ich weiß nicht, man weiß natürlich, dass wir einfach jetzt in dieser Phase stecken, wo was passieren muss und wo es auf die Schritte ankommt und wie schnell sie passieren. Das bestimmt jetzt in einem erheblichen Maße die Zukunft, und zwar gleich. Und was ich versuche, ich mache ganz viel auch mit Künstlern oder immer mehr mit Künstlern, weil mir eben an der Naturwissenschaft fehlt, jenseits der Beschreibung oder der Erkenntnis dann auch zu überlegen, ja, wie kommt man da raus mit allen Menschen zusammen? Mhm. Und eine Freundin von mir, die
Aber
Künstlerin...
Aber was haben Künstler dann, was Wissenschaftler nicht haben?
Weil
Zugang die auch, zur Emotionalität?
Genau, einen Zugang zur Emotionalität oder einen Zugang eben zu dieser Frage, ja, was bewegt den Menschen oder was für Blicke muss man werfen und zeigen, damit wir weiterkommen? Und ich denke gerade ganz viel drüber nach, habe ich gerade die ganze Woche Gespräche auch mit Künstlern gehabt, darüber, ist es vielleicht ein Problem, dass wir gar nicht mehr so sehr die Natur fühlen, also dass wir und auch die Erde fühlen. Ein Schritt zurück, vor einem Jahr hatten wir ein riesiges Symposium in Berlin, das Arctic Science Ministerial, wo Forschungsminister aus aller Welt mit Wissenschaftlern und mit auch sogenannten Naturvölkern, also zum Beispiel Inuit aus Kanada, Russland und Alaska waren dabei. Wir haben zusammen darüber gesprochen, was braucht es jetzt, um den schnellen Klimawandel der Arktis, um da leben zu können, um das Wissen zu teilen. Und da haben die Naturvölker nochmal genau erklärt, dass es auch traditionelles Wissen gibt, ein Verbund zwischen Mensch und Natur, der ihre Lebensfähigkeit und Überlebensfähigkeit bestimmt. Bei uns ist es ja nicht so, dass wir...
Also müsste man 50... Bremer als Botschafter in die Arktis schicken? Und
ja, wir müssen es einfach fühlen. Also ich sage noch mal kurz, was ich damit meine, weil das schon wichtig ist. Also wir können jetzt so Sätze sagen wie, wenn wir nicht was machen, sind in 50 Jahren die Korallenriffe weg. Hört sich irgendwie gruselig an und unangenehm. Aber was die Künstlerin meinte, ist, es muss sich so anfühlen, als ob es fürchterlich juckt und wehtut. Also man muss eigentlich Schmerzen
ein Teil
spüren,
von dir
wenn ein Teil
weg.
Verschwindet von uns. Und man muss die Erde und den Menschen als einen Zusammenhang sehen und
aber
fühlen. Und das ist ein interessanter Gedanke, wo ich mich oft frage, liegt es vielleicht daran, dass wir eben gegenüber, weil wir so wie wir essen, wie wir versorgt sind, gerade in der Stadt, und das sehe ich umso mehr auch bei Kindern, ja, der Zusammenhang zum Beispiel zwischen einem Schnitzel und einem Schwein, was geschlachtet wird, ist echt schwer herzustellen, wenn man sein Schnitzel immer in so einem kleinen, hübschen Plastikdöschen bekommt. Und diese Entfremdung gegenüber Tieren, Landschaften, Pflanzen,
aber
Lebensvielfalt
dann,
macht vielleicht einen Teil dessen aus, warum es so schwer
Also wird. Die Emotionalität ist das eine, das habe ich jetzt verstanden.
Und die Werte. Eben die
und
Werte
die Werte vermitteln. Aber wenn ich noch mal sagen darf, dass der Klimawandel jetzt Realität ist, das müsste jetzt auch schon beim letzten angekommen sein.
Ja, klar.
Die Müllinseln in den Meeren und Mikroplastik, das Thema ist, glaube ich, auch kaum noch einem fremd. Wenn wir sagen, in Bremen ist der höchste Berg eine Mülldeponie, ja, und Deutschland liegt im Müllranking hinter Dänemark. Wo muss man denn dann anfangen, dass wir unsere Umwelthelden dann eben auch finden? Das ist ja jeder Einzelne von uns.
Genau.
Es kann ja ein Botschafter, ein Umweltheld werden und bei sich anfangen. Aber der Dialog müsste ja zum Beispiel auch mit der Industrie laufen, also das mit Partnern auch, ja, rund um Verpackungen.
Genau.
Ja, ja. Wird dieser Dialog geführt oder ist es eher ein Monolog?
Nein, nein, überhaupt nicht. Also alle müssen beitragen, ist ja klar. Also Umbau, großer Umbau bedeutet, dass alle betroffen sind. Es gibt jetzt nicht ein Segment, wo das jetzt nichts damit zu tun hat. Man merkt schon, dass ein Umbau da ist und ich bin auch erstaunt. Ich habe zum Beispiel vorgestern eine E-Mail bekommen von einem oder dem BASF-Vorstand, der gesagt hat, lass uns mal reden, wir müssen mal reden. Mhm. Und ich bin bei den Vereinten Nationen in einem Verband. Das ist ein Programm, das heißt Global Compact, wo direkt Wissenschaft und Industrie zusammenarbeitet. Also ohne Politik, ohne andere, wo es einfach darum geht, der Wissenschaftler helfen den Industrieunternehmen, sich Ziele zu setzen und die auch einzuhalten.
Direkt. Aber nicht wiederverwertbares Plastik, nicht zu verwenden bis zum Jahr 2030.
Naja, doch, das sind harte Ziele. Also ein Teil der Schiffindustrie hat jetzt
hart
unterschrieben.
Ja?
2050 keine Verbrennungsmotoren mehr auf den großen Containerschiffen. Unvorstellbar. Also wir haben noch keine Idee, wie man ein Schiff ohne Verbrennungsmotor fahren, außer Segelschiffe natürlich, aber die können nicht die Container transportieren. Und es gibt so Bausteine, wo man merkt, es passiert was, es geht was. Aber ist es schnell genug, ist die Frage. Das ist ganz schwierig so zu fühlen oder zusammenzukriegen. Und da muss der Bürger helfen, weil natürlich... Also der Rahmen der Politik und der Bürger
nicht zu unterschätzen. Also wenn wir sagen, wenn wir stärkere Ziele einfordern von der Politik, weil Politikbashing ist ja klar, das alleine reicht ja dann auch nicht, zu sagen, dass wir von unten eine Bewegung auch starten können.
Natürlich, also die Rolle des Bürgers ist vor allen Dingen zur Wahl zu gehen und zu sagen, ich möchte jetzt mal eine Partei haben, die mir da raushilft aus der Sache. Mhm. Und das kann man ganz einfach nachvollziehen, ne? Also man sieht ja, wer was anbietet und wer nichts anbietet. Mhm. Das auch. Also und das geht für viele Sachen. Sie haben völlig recht. Wir haben noch andere große Probleme. Und denken Sie nicht, dass ich nur über Klimawandel und Meere nachdenke. Ich bin auch Mikrobiologin und wir sitzen wirklich in der Patsche mit den Antibiotika in den Nahrungsmitteln, in der Fleischverarbeitung. Das ist ein Faktor, der auch zu Gesundheitsproblemen führt. Das ist Wahnsinn, was da für eine Problematik
aber
auf uns
zukommt. Aber wir wissen ja auch, dass sich Ökologie und Ökonomie nicht ausschließen. Es gibt ja auch Beispiele, wo das Hand in Hand gehen kann. Gibt es in dieser Region hier schon einen persönlichen Umwelthelden für Sie?
In dieser Region?
Ja, gibt es eine Firmen?
Alle sind dabei. Also ich habe jetzt nächste Woche oder in ein paar Wochen habe ich ein Symposium mit Hansewasser. Ich treffe hier regelmäßig die Windenergie, die hier auch gebaut wird. Überall bewegt sich was und das ist wirklich wichtig und richtig so. Es ist aber eben trotzdem ziemlich langsam. Also für uns wünsche ich uns für Bremen und Bremerhaven, und da haben wir in Bremerhaven zumindest eine Gesprächsrunde, dass wir uns schneller als Region zu Nachhaltigkeitszielen konkret für uns zusammentun.
Für die Region.
Für die Region. Andere Städte, neulich war ich mal wieder in Tübingen, habe mit Boris Palmer da gesprochen und der hat wirklich, auch wenn er manchmal krasse Sachen sagt, hat er aber echt was geschafft für die Stadt. Also die haben sich selber und eigene Klimaziele.
In der Innenstadt dürfen sie da auch nicht.
Die hat sich eigene Klimaziele gesetzt und diese Stadt ist ein Riesenstück vorangekommen. Und sowas wünsche ich mir, dass wir in Bremen, Bremerhaven was uns vornehmen, was wir als Region durchziehen. Und das, glaube ich, hat dann auch wieder gute Wirkung. Zum Beispiel haben wir so eine Idee, auch mit dem Thünen-Institut, dass wir mit der lokal verarbeitenden Fischindustrie nochmal drüber sprechen, welcher Fisch darf denn jetzt auf die Teller kommen. Da geht noch viel, das besser zu machen. Und natürlich in der ganzen Frage, welche Energiesysteme nutzen wir da und was stellen wir bereit. Und es gibt ganz viele Komponenten davon.
Jetzt,
öffentlicher Verkehr ist auch ein ganz Riesenthema.
Jetzt haben Sie ja vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier im September diese wunderbare große Auszeichnung des Deutschen Umweltpreises entgegengenommen. Er selbst war jetzt auf Galapagos und sagt jetzt nochmal, okay, auch im Schloss Bellevue gucken wir zum Beispiel, wo wir das Plastik vermeiden können, dass wir die Flotte auf elektronische Autos, dann E-Autos umstellen werden. Ist so ein Botschafter, vielleicht mit einer kurzen Antwort, hilft Ihnen so etwas?
Total. Ja. Also jeder hilft. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass es wirklich auch in der Politik Menschen gibt. Und der Bundespräsident kann natürlich da was sagen, aber ich wünsche mir das viel mehr noch auch von den Ministern. Ich habe es mir so sehr von Angela Merkel gewünscht, dass sie eben wieder Klimakanzlerin ist und dass sie aufsteht und sagt, ich meine, sie ist ja immerhin auch Physikerin, ja, so geht es eben nicht. Und dass wir uns so Sachen geleistet haben, wie diese blöden Waldräumungsaktionen, wo doch wirklich jeder weiß, also wenn wir irgendwas jetzt nicht brauchen, ist es, den Wald umzuhacken.
Also Hambacher Forst meinen
genau, jetzt Hambacher Forst und solche Sachen. Da ist es oft, also dann sagen manche Menschen, das ist doch alles nur Symbol, aber es geht ja auch manchmal um Symbole. Das geht ja auch Vertrauen zu schaffen, dadurch, dass man aufsteht und sagt, so, jetzt reicht's, jetzt machen wir es eben mal anders. Mhm. Und das wünsche ich mir viel mehr von der Politik, muss ich ehrlich sagen, dass es klarere Haltungen gibt zu dem, wo es lang geht.
Okay, jetzt kann man auf die großen Symbolhandlungen von der Politik warten, aber man kann eben auch sagen, jeder Einzelne von uns kann etwas tun. Drei kurze, schnelle Tipps. Was kann man tun? Was kann man morgen ändern?
Also ein super Tipp, Uber-Seiten anklicken. Da kann man sein eigenes CO2-Profil mal checken. Was mache ich eigentlich? Was blase ich in die Luft?
Okay, zweiter Tipp.
Und dann kann man sofort sich selber eine kleine CO2-Steuer auferlegen. Dann hat man schon mal was getan für den Wald weltweit.
Also das Flüge zum Beispiel nicht so gut. Lieber mal mit dem Zug
fahren. Und drittens kann, finde ich, einfach sich informieren, lesen, zuhören, reden darüber, sagen, was für eine Welt will ich eigentlich, was bin ich bereit zu akzeptieren, was bin ich bereit zu geben. Das kann man unbedingt auch.
Die Weserstrand-Zuschauer haben nicht nur gute Noten in Physik, Chemie und Biologie, sondern haben auch fleißig Fragen geschickt. Hier ist nur eine kleine Auswahl. Okay. Ziehen Sie eine Frage. Kurze Antwort bitte, ja?
Ganz kurz.
Ich weiß, Sie können lang
super schwer.
Ja, ich weiß. Versuchen Sie es mal.
Was tun Sie persönlich gegen den Klimawandel? Das habe ich schon gesagt. Also ich habe mich total CO2 gecheckt und ich versuche zu sparen, aber ich wohne halt in einer Altbauwohnung, da ist es schwer kurze und ich Antwort. Bezahle, was ich
Welches
zu viel
Welches Weltmeer ist Ihr Liebstes?
Ach, eigentlich Pazifik.
Okay.
Stille Ozean.
Weiter.
Der hat so ein besonderes Blau und riecht auch so toll. Fisch oder Fleisch, kommt drauf an, wo der Fisch oder Fleisch herkommt. Da gucke ich hin und
Sommer oder Winter?
Wähle aus. Beides.
Was war die kälteste Temperatur, die Sie je erlebt haben?
Minus 40 Grad.
Minus 40 Grad? Das ist dann, wenn an den Augenbrauen schon...
Wenn alles die Nase und alles so total gefriert. Ich habe hier auch noch so ein bisschen ein kleines
Gefrierbrand.
Ja, war nicht so ganz
merkt abgedeckt. Man das dann oder ist die Stelle taub, wenn ich da jetzt
drauf drücken würde? Das merkt man. Ist einfach nur ein Platz, das Äderchen so. Ja.
Das habe ich auch an der Nase, aber es ist kein Gefrierbrand.
Das ist eine gute Art,
der Rotwein.
Nein, das ist auch kein Rotwein.
Kein Rotwein. Waren Sie eigentlich schon mal schwimmen in der Weser? Weil man denkt
total,
ja immer, es gibt ja auch positive Meldungen. Man kann auch in der Weser wieder schwimmen.
Ich wohne am Osterdeich und ich gehe mal ein Stückchen weiter hinter das Weserstadion. Da kann man die Steine runtergehen und im Sommer schwimme ich jeden Tag in der Weser.
Und wenn wir dann demnächst wieder Weserstrand aus dem Kaffeesand senden, kann ich Sie anrufen, Sie kommen rüber
geschwommen? Komme ich darüber geschwommen, genau. Nee, man darf nicht über die Weser schwimmen, da sind... so viele Leute auf schnellen Booten unterwegs.
Hat das eigentlich, das wäre vielleicht eine meiner letzten Fragen, eigentlich auch ein Vorteil, wenn man sagt, okay, Umwelt verändert sich nicht immer zum Positiven. Passen sich dann Arten eigentlich an?
Klar, also es ist ja immer eine fortwährende Anpassung des Lebens an allem, was passiert. Aber es braucht dazu Zeit. Sie kennen ja Selektion über die Information, die DNA, ganz langsam. Und viele Organismen und auch der Mensch hat begrenzte Anpassungsfähigkeit, wenn der Umbau des Klimas zum Beispiel so schnell geht.
Jetzt haben wir über das Abtauchen in die Tiefen des Meeres gesprochen, weil ich gesagt habe, Sie sind eine Botschafterin des Meeres. Mit Ihnen rast die Zeit. Wir haben gar nicht so viel über das ewige Eis gesprochen.
Nee, gar nicht.
Ne? Nee, eigentlich fast. Wir haben nur Eis gegessen.
Wir haben es nur
gelutscht, ja. Aber Sie brechen auf im Namen des Alfred-Wegener-Institutes mit ganz, ganz vielen internationalen Partnern, Wissenschaftlern im September diesen Jahres.
Genau.
Eine ganz große Expedition, die ihren Ursprung in Bremen hat. Das ist wirklich jetzt meine letzte
Eigentlich
Frage.
Eigentlich sogar in Potsdam, also weil die Potsdamer Atmosphärenforscher haben sich das ausgedacht.
Ne? Ja, aber die arbeiten ja mit Bremen zusammen, oder?
Genau.
Genau. Und darauf dürfen Sie da mit?
Also die Polarstern, die geht für ein Jahr wirklich ins Eis und wird eingefroren. Und die Abschnitte, wir werden schon austauschen, aber die dauern 2,5 bis 3 Monate. Und das kann ich als Direktor wahrscheinlich nicht machen, weil in der Zeit wird unser neues Forschungsprogramm geschrieben, ganz viel passiert. Ich bin jetzt auch Helmholtz-Vizepräsidentin und da sind einfach zu viele Termine. Ich behalte mir aber einen Platz als Fahrtleiterin vor, das Rausholen aus dem Eis zurück. Wenn es irgendwie geht, würde ich das super gerne machen.
Weil die Sehnsucht ist dann doch da.
Klar, ne? Das ist jetzt schon die ganze Zeit brennt es, weil ich jetzt doch ein Jahr schon, anderthalb Jahre schon nicht gefahren bin. Ja.
Ich hoffe, dass die Polarstern mit ganz vielen Ergebnissen zurückkommt, die dann ihren wissenschaftlichen Mitarbeitern dienen, von denen wir auch alle was haben. Ich bedanke mich ganz herzlich, liebe Frau Professor.
Schon
ja, es ist, ich verstehe das auch gar nicht. Wir haben gar nicht so lange am Eis gelutscht, aber wir haben auch viel geredet. Sie sind so ein toller Gast, mit Ihnen rast die Zeit. Wir müssen das einfach wiederholen. Aber das ist erstmal Ihr Applaus. Herzlichen Dank.
Danke.
Und unsere beiden nächsten Gäste sind zwei Politikfreaks. Es sind zwei Männer, Herr Sieling und Herr Meyer-Heder. Dürfte allen, die politisch interessiert sind, hier wissen, dass da eine Entscheidung ansteht, an der wir alle vielleicht nicht ganz unbeteiligt sind. Und ich bedanke mich für die schöne Zeit mit Ihnen und danke an das Mercedes-Benz-Werk in Bremen. Bis zum nächsten Mal beim Weserstrand. Tschüss. Ja, unglaublich, oder?